Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Am Ende ist es, das kann man wohl sagen, das von vielen erwartete Wochenende geworden. Mit zehntausenden Menschen, die in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen der Politik demonstriert haben. Und darunter auch Rechtsextreme, von denen es einigen am Ende gelungen ist, Absperrungen und Polizeikräfte zu überwinden, um die Treppen des Reichstagsgebäudes, also dem Sitz des Deutschen Bundestages, zu besteigen und historische Flaggen zu hissen. Die Bilder dieser Aktion haben schnell die Runde gemacht, in sozialen, aber auch in klassischen Medien. Kritisch sieht das der Kommunikations- und Politikberater Johannes Hilje, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe.
Ja, ein solches Ereignis sollte unbedingt dokumentiert werden. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber man muss bei der Abbildung dessen reflektieren, was die Intention der Rechtsextremen war. Denn in erster Linie ist diese Aktion ein propagandistisches Symbol für die extreme Rechte. Sie hat für sich ikonische Bilder produziert, die in ihrer zukünftigen Mobilisierungskommunikation eine wichtige Rolle spielen werden. Und jedes Medium sollte sich hinterfragen, ob sie mit ihrer Berichterstattung den Fokus auf einen vermeintlichen Triumph der Rechtsextremen legen oder auf das Versagen des Sicherheitskonzeptes. Da gibt es ja verschiedene Perspektiven auf dieses Ereignis.
Sie haben sich schon vor 3 Jahren in Ihrem Buch Propaganda 4.0 damit auseinandergesetzt, wie rechte Populisten Politik machen. Ihre Einschätzung, wie professionell waren diese aktuellen Aktionen am Wochenende vorbereitet oder waren das spontane Ergebnisse von spontanen Ereignissen?
Spontan war diese Aktion sicher nicht. Das kann man vor allem daran auch belegen, dass es diese Gedankenspiele, diese Pläne gerade in Rechtsextremkreisen schon länger gab. Und interessant ist in diesem Zusammenhang dann, glaube ich, auch, wie es jetzt in den Medien wiederum bezeichnet wird, also dieses Narrativ vom Sturm. Das wurde ja am letzten Donnerstag, als der Berliner Senat die Demo zunächst untersagt hatte, bewusst gesetzt, und zwar von der extremen Rechten. Und schon vor dem Wochenende wurde es bedauerlicherweise medial verstärkt. Zum Beispiel Focus Online hatte eine Schlagzeile vor dem Wochenende, die lautete, wie sich die Hauptstadt für den Sturm auf Berlin rüstet. Und in der Deutung der Ereignisse am Samstag haben wir dann eigentlich einen ganz typischen Mechanismus des Framings gesehen, in dem Rechtspopulisten, aber eben auch Extremrechte sehr gut sind. Wir haben das Ereignis interpretiert, dieses neue Ereignis mit altem Wissen, nämlich diese Metapher vom Sturm war in unserem Denken so leicht zugänglich, weil wir sie wenige Tage zuvor etabliert hatten. Und wir haben sie etablieren lassen, dadurch, weil sie rechtsextreme Akteure setzen konnten. Und viele Journalisten haben dann schon allein eben in dem Versuch dieses Sturmes einen Sturm gesehen. Aber das bleibt letztendlich eine rechtsextreme Fantasie.
Sind dann jetzt die überregionalen großen Zeitungen, Süddeutsche und FAZ, die heute auf ihren Titelseiten Polizisten, die das Reichstagsgebäude abschirmen, zeigen, sind das dann positive Beispiele? Oder die Taz, die ein zeitloses Bild zeigt von dem Gebäude und schreibt, das ist unser Haus. Ist das ein Weg, damit umzugehen, dann einfach sie auch auszuklammern, die Gesichter und die Fahnen und die Sprüche auf den Plakaten?
Es ist zumindest eine Möglichkeit, nicht in die Falle zu tapfen, hier den Triumph der Rechtsextremen abzubilden, indem man zum Beispiel dieses Ereignis aus der Perspektive der Sicherheitskräfte zeigt. Denn das ist ja eben auch ein ganz wichtiger Aspekt dieses ganzen Ereignisses, dass hier ein Versagen des Sicherheitskonzepts erst überhaupt diese Aktion ermöglicht hat. Also grundsätzlich, Realität muss abgebildet werden. Aber die Frage ist immer, in welchen Kontext bette ich diese Realität ein? Und da gab es ja heute auch noch eine interessante andere Titelseite heute Morgen zu sehen. Das mag jetzt unpopulär sein, aber ich glaube, dass diese Heroisierung der 3 Polizisten, die noch vor dem Bundestag die Menschen zurückdrängen, diese Heroisierung, die heute vor allem die Bild-Zeitung vorgenommen hat, die erzählt wiederum auch die Geschichte eines Frontenkriegs, wenn auch eben aus anderer Perspektive, bei der die Demokratie im Grunde kurz davor steht, überwältigt zu werden. Und das entspricht wiederum überhaupt nicht der Realität und ist mehr die Fantasie der Rechtsextremen. Das Sicherheitskonzept ist gescheitert, deswegen standen da zu wenig Polizisten. Aber wir waren hier überhaupt nicht kurz davor, dass unser Parlament oder die Demokratie irgendwie umgestürzt wird. Die überwältigende Mehrheit darf sich nicht von einer kleinen Minderheit in eine künstliche Polarisierung drängen lassen. Wenn ich lese, dass das Land bei Corona polarisiert sei oder dass jetzt nach der Demo die Stimmung kippen könnte, dann deckt sich das einfach nicht mit den Mehrheitsverhältnissen in unserer Gesellschaft. Und so eine extreme Polarisierung verstärkt letztendlich immer die Extrempole dieser Debatte. Und ich glaube, wir müssen über die Corona-Politik streiten, aber in dem Korridor, in dem sich ja die tatsächlichen gesellschaftlichen Konflikte, also in Bezug auf die Schulen, die wirtschaftlichen Folgen, soziale Auswirkungen abspielen und nicht in dem Korridor Eliten gegen Volk oder Extremisten gegen Polizisten, da spielen sich eigentlich nicht die sozialen Konflikte ab, die maßgeblich entscheidend sind in dieser Phase der Pandemiebekämpfung.
Johannes Silje war das, der sich mit den Strategien neurechter Medien befasst. Und eine Art Leitmedium dieser neuen Rechten, das Kompaktmagazin, findet künftig nicht mehr auf Facebook und Instagram statt. Das wurde ebenfalls an diesem Wochenende bekannt. Facebook begründete seine Entscheidung damit, Kompakt habe gegen das interne Regelwerk verstoßen. Und weiter mit einem Kapitel Geschichte, das aktuell bleibt. In der politisch aufgeheizten Stimmung der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts waren Journalistinnen und Journalisten noch wesentlich mehr als heute Treiber der öffentlichen Debatte, Teil einer Auseinandersetzung, in der der Fortbestand der Demokratie immer an einem seidenen Faden hing. Rudolf Olden gehörte zu den profiliertesten Verteidigern der jungen deutschen Demokratie, nicht nur publizistisch, sondern auch als Rechtsanwalt.
Er war eine aristokratische Erscheinung von manchmal dandyhafter Eleganz.
So erinnert sich der Journalist und Zeitgenosse Kurt R. Grossmann.
Ein Mann, der Männer und Frauen bezauberte. Eine romantische Figur des Journalismus, ein Dandy. Im Sinne Baudelaires.
Der so gerühmte Rudolf Olden der 1920er Jahre, den man häufig mit Monokel antrifft, ist durch und durch das, was man heute eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens nennen würde. Kurt Tucholsky, so wird berichtet, zählt ihn zu den 200 Berlinern, auf die es wirklich ankomme. Überall dort, wo die öffentliche Debatte gerade tobt, befindet sich auch Olden auf den Barrikaden, auf denen einer toleranten, aufgeklärten Demokratie und auf denen des Pazifismus. Wie viele junge Männer seiner Generation hatte sich der studierte Jurist freiwillig zum Ersten Weltkrieg gemeldet, um später desillusioniert zu schreiben:
Idealismus bedeutet Völkerkampf, Bürgerkrieg, Hass, Korruption, Mord.
Seine publizistische Karriere beginnt Olden 1919 in Wien, bei den pazifistischen Blättern Der Friede und Der Neue Tag, um dann Redakteur der liberalen Zeitung Der Tag zu werden. Die junge österreichische Republik hat mit ähnlichen Problemen wie die deutsche zu kämpfen. Radikalismus von links und rechts, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Am 4. November 1923 startet Olden eine Artikelserie mit dem Titel Deutsche Köpfe. Den Anfang macht ein Porträt über einen gewissen Adolf Hitler.
Es ist Zeit, sich mit den Absichten seiner Partei ernsthaft zu beschäftigen. Denn man sieht nicht mehr viel von Widerständen, die ihren Sieg aufhalten können.
Nur 4 Tage später putscht Hitler in München. Noch ohne Erfolg. Doch Olden erfährt in Wien aus nächster Nähe, was Gefahr von rechts konkret bedeutet. Zusammen mit dem Schriftsteller Hugo Bettauer hat er die Zeitschrift Er und Sie gegründet, die sich für Gleichberechtigung, Abtreibung und die Straffreiheit von Homosexualität einsetzt. Ein kommerzieller Erfolg, aber auch ein Skandal, dem eine antisemitische Kampagne folgt. 1925 erschießt ein Nazi-Sympathisant Hugo Bettauer in der Redaktion. Und Rudolf Olden nimmt den Ruf Theodor Wolfs, des Chefredakteurs des Berliner Tageblatts, an. Für die damals unerhört hohe Summe von monatlich 2000 Reichsmark. Das Berliner Tageblatt erweist sich als ideale Bühne für den Juristen Olden. Er erkennt vor allem in der antirepublikanischen Gesinnung vieler Richter und Staatsanwälte einen der Webfehler der Weimarer Republik. Er recherchiert Justizirrtümer und kämpft gegen die Todesstrafe. Das Schreiben ist ihm dabei nicht genug. Er arbeitet auch als Rechtsanwalt. Sein bekanntester Klient, Karl von Ossietzky. In dessen Zeitschrift Weltbühne hat Kurt Tucholsky den bis heute berühmten Satz geschrieben: Soldaten sind Mörder. Ein Satz, den der Verteidiger Olden im Prozess gegen den Verleger von Ossietzky 1932 in eine abendländische Tradition einordnet, wie die Weltbühne selbst berichtet.
Rechtsanwalt Olten trug die Masse der Zitate vor. Von Laoze und Erasmus über Friedrich den Großen, Voltaire, Kant und Goethe bis zu Victor Hugo und Rabe, in denen Soldaten Mörder, Henker, Schlechter genannt wurden. Nie hat eine Armee deshalb Strafantrag gestellt, nie ein Staatsanwalt angeklagt, ein Gericht verurteilt.
Ossietzky wird vom Vorwurf der Beleidigung freigesprochen. Einer der letzten Triumphe für Rudolf Olten. Noch wenige Tage nach der Machtübernahme leitet er den Berliner Kongress Das freie Wort, auf dem für die Pressefreiheit demonstriert wird. Vor einer Verhaftung gewarnt, flieht er nach Süddeutschland und von dort aus auf Skiern in die Tschechoslowakei. Schon im Mai wird er dort eine Hitler-Biografie vorlegen. Beständig in Exilblättern gegen die Nazis anschreibend, führt ihn die Flucht über Österreich, die Schweiz und Frankreich nach England. Dort wird er Sekretär des deutschen Exil-Pen-Clubs und dort nach Ausbruch des Krieges als feindlicher Ausländer interniert. Für den ohnehin schon kranken Olden ein Akt extremer Demütigung. Enttäuscht nimmt er einen Ruf an die New Yorker School for Social Research an. Doch das Passagierschiff, das ihn und seine Frau nach Amerika bringen soll, wird von einem deutschen U-Boot torpediert. In seinem Tagebuch zeigt sich Thomas Mann erschüttert angesichts des Todes des Journalisten und schreibt:
Goebbels lässt jetzt erklären, man habe das Schiff absichtlich versenkt, weil man gewusst habe, dass Rudolf Olden darauf sei. Was natürlich eine dumme Lüge ist.
Eine Lüge, die zeigt, wie ernst die Nationalsozialisten ihren publizistischen Gegner Rudolf Olden genommen haben.
Ein weiterer Beitrag war das von Brigitte Baetz aus unserer Reihe über vergessene Journalistinnen und Journalisten der Weimarer Zeit. Heute Mittag wurde bekannt, das Auswärtige Amt hat den Botschafter von Belarus zu einem dringenden Gespräch vorgeladen. Auslöser für diesen Schritt sind Ereignisse vom Wochenende, die Außenminister Heiko Maas zuvor bereits kritisiert hatte. Es geht um die zwischenzeitliche Festnahme zahlreicher Journalisten, die über die erneuten Proteste in Minsk berichten wollten. Darunter war auch ein Team, das für die ARD vor Ort arbeitet. Das Team von Jo Angerer, der seit gut zwei Wochen in Minsk ist. Vor der Sendung habe ich ihn leider nur auf dem Smartphone erreicht und gefragt, wie er die Situation für Journalisten in dieser Zeit und speziell an diesem Wochenende erlebt hat.
Das war natürlich für die Berichterstattung war es teilweise sehr schwierig. Unser Kamerateam ist ja auch zwischenzeitlich verhaftet worden, festgenommen worden, genauer gesagt, mit einem hanebüchenen Vorwurf, wir hätten illegal gedreht dort, was nicht stimmt. Wir hatten Akkreditierungen, wir hatten die Erlaubnis der Behörden, das muss man ja vorneweg haben, all unsere Mitarbeiter haben das. Und sie sind dann mehrere Stunden auf der Polizeiwache festgehalten worden und letztendlich die beiden russischen Kollegen mussten das Land verlassen. Sie dürfen 5 Jahre lang nicht mehr nach Minsk einreisen. Der belarussische Kollege, der Producer, der also für uns zuarbeitet vor Ort, der hat ein Strafverfahren, was bekommt.
Das ist jetzt etwas, was ganz aktuell geschehen ist am Wochenende. Sie sind schon länger dort. Wie war die Zeit davor? Wie konnten Sie persönlich vor Ort arbeiten, recherchieren, Interviews führen?
Ja, das konnten wir natürlich. Das war natürlich machbar im Rahmen. Aber man nimmt auch klar wahr, dass wir da nicht willkommen sind. Also man will einfach nicht, dass man zuschaut. Man will die Bilder nicht haben von diesen großen, machtvollen Demonstrationen, die es gibt. Man will das einfach nicht haben. Und insofern hat man uns natürlich versucht, auch das Leben ein bisschen schwer zu machen.
Wie genau?
Naja, wir sind halt genau unter Polizeikontrolle. Man wird öfters mal kontrolliert, ob man seinen Pass dabei hat, seine Akkreditierung dabei hat. Lauter kleinere Dinge eigentlich. Also größere Sachen hat man nicht, bis es einen Kurswechsel gegeben hat. Das bedeutete mehr Druck auch auf die Demonstranten, also mehr Polizeipräsenz und so weiter. Und eben auch Festnahmen von Journalisten. Es sind eine ganze Reihe von Kollegen ausgewiesen worden.
Also der Kurswechsel von diesem Wochenende. In der vergangenen Woche wurde bei uns in Deutschland viel darüber diskutiert, ob genügend deutsche Medienvertreter in Belarus sind. Wie ist da Ihr Eindruck?
Naja, es sind diejenigen da, die vor die Wahlen waren, eine Akkreditierung schon hatten, weil es sind einfach keine neuen Akkreditierungen mehr ausgestellt worden. Viele wollten auch rein, aber haben einfach die Genehmigung nicht gekriegt.
Und tauschen Sie sich aus mit denen, die vor Ort sind?
Wir tauschen es natürlich aus. Viele wohnen in dem gleichen Hotel, wo ich auch gewohnt habe. Wir tauschen es natürlich vor Ort aus und schauen natürlich und erzählen uns gegenseitig, bringen uns auf den Stand der Informationen. Natürlich haben wir Kontakt mit den deutschen Journalisten, die da dort sind.
Und dann auch mit denen, die von Moskau aus berichten? Weil davon gibt es ja auch einige, die nicht einreisen konnten.
Ja, klar. Also es ist natürlich, Belarus gehört zum Berichtsgebiet von Moskau für alle Kollegen, also für die ganzen Studios und Büros, die in Moskau sind. Die sind quasi dafür zuständig. Und da haben natürlich einige auch einfach keine Akkreditierungen bekommen. Das muss man einfach sagen.
Und woran das genau liegt, das konnten Sie auch nicht wirklich herausbekommen, weil es scheint ja oder der Eindruck entsteht, dass es auch ein bisschen Zufall ist, wer da jetzt rein durfte und wer nicht.
Naja, es ist einfach so, wer vorneweg schon eine Akkreditierung hatte, ich hatte ja schon eine Akkreditierung, die monatelang vorher schon beantragt war und vorhanden war, der hatte die natürlich. Wer aktuell eine beantragt hat, hat sie im Regelfall jetzt nicht gekriegt, also bei den Ereignissen rund um die Wahlen.
Sie sprachen eben von einem Kurswechsel, der mit diesem Wochenende einhergeht. Und dieser Kurswechsel, das ist der Eindruck, bedeutet auch, dass die belarussische Regierung es noch weniger gerne sieht in Zukunft, dass über die Proteste im Land berichtet wird. Was erwarten Sie ab jetzt in den kommenden Wochen? Wie wird es weitergehen für Sie und Ihr Arbeiten?
Naja, insgesamt ist das die Millionen-Dollar-Frage natürlich, wie es weitergeht. Es hängt natürlich davon auch ab, wie es politisch weitergehen wird. Mein Eindruck oder mein Gefühl ist, dass es noch Wochen dauern wird insgesamt, dass es ein zähes politisches Ringen wird. Ist mein Eindruck, jetzt kann auch schnell gehen. Wie gesagt, da Prognosen zu machen, ist im Moment sehr schwierig, dass es vorangeht.
Medien berichten oft für kurze Zeit konzentriert über ein bestimmtes Thema, sind vor Ort und dann ist irgendwann vorbei. Dann erlahmt das Interesse in Deutschland und die Berichterstattung wird weniger. Was erwarten Sie, wie wird das für Belarus aussehen? Sind Sie noch bis auf Weiteres dort?
Wir werden auf jeden Fall zum Thema Belarus weiter berichten in unseren aktuellen Sendungen, Tagesschau, Tagesthemen, aber auch in unseren Magazinen, Weltspiegel, Europamagazin. Also Belarus ist kein Thema, was aus den Augen verloren wird. Da bin ich mal ganz sicher.
Erfahrungen und Einschätzungen waren das von Jo Angerer, der aktuell für die ARD aus Belarus berichtet. Ob in Sachen Lebensglück oder wirtschaftlicher Stärke, die Länder Skandinaviens gelten in vielen Bereichen als vorbildlich. Das betrifft auch die Arbeit der Medien. Verschiedene konkurrierende private und öffentliche Sender, viele Online-Medien und um die 200 Zeitungstitel, was die Presselandschaft angeht, sticht Norwegen besonders heraus, berichtet ARD-Korrespondent Carsten Schmiester, vor allem was die Entwicklung der vergangenen Jahre angeht.
Norwegische Zeitungen waren früh erfolgreich auf dem Weg in die digitale Zukunft, die heute dort weitgehend Gegenwart ist. Das bedeutet, sie verdienen Geld. Nach einer aktuellen Studie der amerikanischen Nieman-Stiftung an der Harvard-Universität zahlen in Schweden inzwischen 27 und in Norwegen 34% aller Einwohner für Online-Journalismus. Besonders gut funktioniert es mit regionalen und lokalen Angeboten. Anders Opdahl ist Konzernchef bei Amedia, Norwegens größtem Lokalzeitungsverlag mit mehr als 70 Titeln. Er verrät ein bisschen von seinem Erfolgsrezept. Wir haben versucht, die Kernargumente für jede Zeitung zu identifizieren. Also warum gibt es sie? Welche Geschichte und Stimme hat sie in ihrem lokalen Umfeld? Welche Erwartungen gibt es? Darauf aufbauend haben wir Kategorien erarbeitet, die für den Leser relevant sind. Die wichtigsten Dinge ereignen sich schließlich dort, wo der Leser lebt. Nun sind Ansprüche und Interessen der Leser auch in Norwegen verschieden. Das eine Online-Angebot, das alle zufriedenstellt, gibt es laut Opdahl nicht. Muss es aber auch nicht geben. Die Leute zahlen die pauschalen Abo-Preise auch für Inhalte, die sie weniger oder gar nicht nutzen. Manchmal stoßen sie auch erst später und nur zufällig darauf, beim Durchklicken durch die Seiten. Es ist wie mit Netflix. Da gibt es ein, zwei Serien, die man wirklich sehen will, aber das übrige Angebot ist auch wichtig. Und es ist so leicht, darauf zuzugreifen. Der norwegische Erfolg des digitalen Journalismus ist längst auch Gegenstand der Forschung im Land. Ragnhild Olsen lehrt Journalistik und Medienforschung an der Metropolitan-Universität in der Hauptstadt Oslo. Sie sieht einen Trend, der sich weiter verstärkt. In Norwegen gab es schon immer eine Medienlandschaft mit vielen Lokalzeitungen und eine starke Tradition, sie zu abonnieren. Als deren Berichterstattung mehr und mehr digital angeboten und gebührenpflichtig wurde, war der Anreiz für die Leser groß, auch dafür zu zahlen und vom Print zum Online-Abo zu wechseln. Das ist längst und in größerer Zahl passiert, also in Teilen der Bevölkerung gelernt und akzeptiert, zumal die Abonnenten klare Vorteile hätten. Als zahlender Kunde hat man ja Zugriff auf Inhalte, die für andere nicht verfügbar sind. Dieser gebotene Mehrwert für Online-Inhalte ist heute deutlicher als zu Beginn der Einführung von Paywalls. Für die Branche ist es deshalb einfacher, erfolgreich zu sein und Inhalte hinter eine Paywall zu legen. Norwegen ist aber ja auch ein wohlhabendes Land. Das Leben ist zwar teuer, aber das Durchschnittseinkommen liegt weit über dem europäischen Mittel. Die Leute haben mehr Geld, dafür weniger Geizkultur. Auch ein Grund für den Erfolg des Bezahlmodells, dem Leser in Norwegen dazu auch immer weniger ausweichen können. Wenn sich die Medienbranche derart verändert und mehr oder weniger alle Zeitungen den größten Teil ihrer Inhalte hinter eine Paywall legen, ist das eine starke Motivation für ein digitales Abo. Es gibt schlichtweg kaum noch kostenlose Online-Inhalte. Das alles gilt aber vor allem für Regional- und Lokaljournalismus. Wesentlich schlechter sieht es laut Ragnhild Olsen bei den Großen aus. Für nationale Medien ist es schwieriger. Wir sehen da eine Tendenz, vor allem Features und Lifestyle-Themen hinter die Paywall zu legen, statt klassischer Nachrichten, weil die einer stärkeren Konkurrenz ausgesetzt sind. Auch von frei verfügbaren öffentlichen Radio-, Fernseh- und Online-Angeboten, die nach einer Untersuchung des norwegischen Tinius Trusts den bezahlten digitalen Journalismus ausbremsen. Der Trust ist größter Anteilseigner des privaten Medien- und Online-Konzerns Schibsted und warnt vor Bezahlmüdigkeit nicht nur junger Leute. Eine Tinius-Studie habe ergeben, dass etwa 40% der Norweger nicht mehr als ein oder zwei Online-Abos haben wollen, mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen sogar überhaupt keines. Dagegen hat der Trust eine Doppelstrategie entwickelt. Lautes Klagen über die öffentlichen Sender und die Idee, journalistische Inhalte auch konkurrierender Verlage künftig über möglichst nur ein Portal anzubieten, so wie es Schibsted für alle eigenen Produkte bereits seit 7 Jahren macht. Carsten Schmiester, Stockholm.
Carsten Schmiester aus Stockholm, aus Norwegen. Und Fortschritte, die es dort gibt, auf die hoffen auch Menschen in Ingolstadt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Grüß Gott, mein Name ist Johannes Greiner. Ich bin heute beim Donaukurier, der Tageszeitung in Ingolstadt in Bayern, verantwortlich für die Gestaltung der Titelseite. Also Stand jetzt wird unser Aufmacher morgen auf der Seite der Bildungsgipfel in München sein. Da treffen sich der Herr Söder und der Herr Piazzolo, unser Schulminister, mit Lehrer-, Elternverbänden und Schülervertretern, um zu klären, wie nächste Woche in Bayern überhaupt der Unterricht unter Corona-Bedingungen wieder anfangen kann. Das ist eine Frage, die sehr vielen Eltern und auch Schülern bei uns auf den Nägeln brennt, weil das, wie man sich gut vorstellen kann, es noch sehr viele Unsicherheiten gibt, ob es eine Maskenpflicht geben wird oder nicht, unter welchen Bedingungen überhaupt die Klassen gebildet werden. Deshalb erhoffen wir uns da noch Antworten und werden dieses Thema dann auch nach oben ziehen.
Ein Mann liest Zeitung. Zum Glück gibt es davon noch einige Männer und Frauen. Aber ein Roman, der genau so heißt, der ist gleich Thema im Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Machen Sie es gut.